das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Konstantin Schreiber.
Einen guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Das Erkennungsmerkmal schlechthin für Donald Trump-Fans war jahrelang die rote Baseballkappe mit der Aufschrift Make America Great Again, Amerika wieder groß machen. Doch auf dem Nominierungsparteitag der Republikaner in Milwaukee diese Woche scheint ein anderes Accessoire die Kappe abzulösen. Das Ohrenpflaster der Solidarität mit dem beim Attentat vom Samstag am Ohr verletzten Kandidaten. Während dessen Konkurrent im Rennen ums Weiße Haus, US-Präsident Joe Biden, den nächsten Rückschlag hinnehmen muss, er hat sich mit Corona infiziert, könnte es für Trump derzeit nicht besser laufen. Nachdem sein Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance gestern seine große Wahlkampfrede hielt, wird, mit großer Spannung erwartet, der Ex-Präsident zum Abschluss des Parteitags in knapp 6 Stunden selbst ans Mikrofon treten. Aus Milwaukee, Kerstin Klein.
Jeder Einzug von Donald Trump auf den Parteitag der Republikaner ist eine einzige Demonstration der Stärke. Der Kämpfer, der Überlebende, der strahlende Held. So feiern sie ihn hier. Solche Bilder werden von der Parteitagsregie gezielt inszeniert. Und sie stehen in krassem Kontrast zu den jüngsten Bildern von Joe Biden. Der kommt am Abend in seinem Heimatstaat Delaware an. Seinen Wahlkampf muss er vorerst auf Eis legen. Wegen eines positiven Corona-Tests begibt er sich in Isolation. Was bei anderen allenfalls eine Randnotiz wäre, verschlimmert beim 81-Jährigen das ohnehin schon angeschlagene Image. Joe muss gehen, rufen sie beim Republikaner-Parteitag. Viele Redner befeuern die Erzählung, schwacher Biden, starker Trump. Auch Trumps Vizepräsidentenkandidat J.D. Vance. Joe Biden ist schon länger Politiker, als ich lebe. Trump ist stark, aber die Leute sind ihm wichtig. Er kann in einem Moment einem Mörder trotzen und im nächsten zur Versöhnung aufrufen. Jeder Abend auf dem Parteitag der Republikaner perfekt durchchoreografiert.
Ich glaube, es ist sehr klug, weil es eben eine einfache Botschaft ist. Und genauso wird auch ein Wahlkampf gewonnen, nämlich mit einer Erzählung. Und die Erzählung ist so simpel. Es ist Stärke von Donald Trump gegen die Schwäche von Joe Biden.
Joe Biden soll Medienberichten zufolge nun auch selbst einen Verzicht auf eine erneute Kandidatur erwägen. Zuletzt hatten mehrere führende Demokraten den Druck erhöht. Auch Ex-Präsident Barack Obama soll Vertrauten gesagt haben, Biden habe keine Chance mehr auf den Sieg. Gefragt nach einem möglichen Rückzug, sagte Biden diese Woche in einem Interview: Wenn es einen medizinischen Grund gäbe, wenn die Ärzte sagen, sie haben dieses oder jenes Problem. Und dann kam die Corona-Diagnose.
Möglicherweise hat Joe Biden jetzt die Möglichkeit, einmal zu evaluieren und dann eben auch Ende der Woche oder Anfang nächster Woche zu sagen, ich stehe nicht mehr zur Verfügung und mache eben auch den Weg frei für einen neuen Kandidaten.
Bei den Demokraten richten sich jetzt viele Blicke auf sie. Vizepräsidentin Kamala Harris. Hier auf dem Weg zu einem Wahlkampfauftritt in North Carolina. Doch selbst wenn Biden zurückzieht, ist sie nicht automatisch als Nachfolgerin gesetzt.
Meine Empfehlung an die Demokraten wäre zu sagen, wir öffnen das Ganze. Wir machen einen komplett transparenten Prozess. Wir machen im Endeffekt eine Kombination aus Deutschland sucht den Superstar und dem Eurovision Song Contest, wo es wirklich darum geht, jetzt einen neuen Kandidaten zu wählen, das ganze Land mitzunehmen und das schon quasi als großes Event zu inszenieren.
Inszenierung, das wird man auch heute Abend wieder beim Parteitag der Republikaner sehen. Dann wird Donald Trump seine mit Spannung erwartete Rede halten und will dabei über Hoffnung und Optimismus sprechen.
Kerstin, Trump hatte nach dem Attentat auf ihn ja angekündigt, eine andere Rede zu halten als ursprünglich geplant. Weniger aggressiv, eher versöhnlich. Ist das wirklich zu erwarten?
Ja, also er hat die Rede wohl noch mal komplett umgeschrieben und sein Team sagt, das wird heute seine beste Rede und auch seine persönlichste. Man hat von Donald Trump in der Vergangenheit ja viele Reden gehört, die voll waren von Wehklagen darüber, dass die Wahl angeblich gestohlen worden sei, dass er Opfer sei von politischer Verfolgung mit den Prozessen. Das dürfte heute allenfalls eine untergeordnete Rolle spielen. Stattdessen wird es wahrscheinlich viel um Einigkeit gehen. Er wird vermutlich einen sehr präsidialen Ton anschlagen und es wird auch wahrscheinlich sehr viel um den Menschen Menschen Trump gehen, denn vor ihm, da sprechen viele Redner, die Freunde und Bekannte sind und die ihn als Menschen beschreiben sollen, so wie es zum Beispiel seine Enkeltochter Kay Trump gestern getan hat, die dann erzählte, dass der Opa immer den Enkeln Süßigkeiten zusteckte, wenn die Eltern nicht hinschauten. Da menschelte es sehr und das ist auch für heute zu erwarten.
Und währenddessen wächst der Druck auf seinen Corona-erkrankten Kontrahenten Joe Biden, doch noch auszusteigen. Kann Biden dem noch standhalten?
Nein, vermutlich nicht. Das sind ja nicht mehr nur irgendwelche Demokraten, die sich da äußern, sondern es ist ja tatsächlich die Führung der Demokratischen Partei hier im Land, die teils hinter vorgehaltener Hand, teils durch die Blume und teils aber auch sehr direkt Joe Biden signalisiert, wir sehen mit dir keinen Weg mehr, diese Wahl zu gewinnen. Und ich halte Joe Biden auch nicht für beratungsresistent. Und er hat ja schon in der vergangenen Woche zwei mögliche Ausstiegsszenarien angedeutet. Zum einen hat er in einer Pressekonferenz gesagt, naja, wenn er Zahlen vorgelegt bekommt, kommt, die zeigen, dass er wirklich keinen Weg hat, diese Wahl zu gewinnen, dann würde er sich's noch mal überlegen. Und diese Woche, wir haben es gehört, sagte er, wenn seine Ärzte ihm abraten, also da sind mögliche Wege vorgezeichnet, wie er eine Sinnesänderung, einen Sinneswandel noch mal begründen könnte. Das heißt, es könnte jetzt in den nächsten Tagen durchaus auch sehr schnell gehen. Und dann würde sich die Partei natürlich wieder hinter ihm versammeln, würde seine Verdienste loben, würde sagen, was für ein toller Präsident er in den vergangenen Jahren war und könnte dann aber mit einer oder einem neuen, eine ganz neue Erzählung entwickeln und diesem Narrativ, das hier gerade bei den Republikanern gefeiert wird, etwas entgegensetzen und möglicherweise diesen Wahlkampf doch noch drehen.
Kerstin, vielen Dank für die Informationen nach Milwaukee. Ja, und beim Parteitag der Republikaner in Milwaukee, da tummeln sich nicht nur Delegierte aus dem ganzen Land und nicht nur Journalisten aus der ganzen Welt, sondern auch einige deutsche Bundestagsabgeordnete. Und das nicht nur aus reiner Neugierde, sondern zur Kontaktpflege und zur Vorbereitung auf einen möglichen Wahlsieg Donald Trumps im November. Damit die deutsche Politik eben nicht wieder plötzlich ohne Anknüpfungspunkte nach Washington dasteht, wie nach Trumps überraschendem Wahlsieg 2016. Demian von Osten und Gudrun Engel.
Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung Michael Link ist gut vernetzt. Wiedersehen auf dem Parteitag der Republikaner mit einem ranghohen Regierungsmitglied aus Indiana. Link reist seit 2,5 Jahren immer wieder in die USA. Sein Ziel auch, Kontakte zu Republikanern auf der Ebene der Bundesstaaten.
Wir müssen ja, egal wer gewinnt, ob Trump oder Biden, mit beiden Seiten zusammenarbeiten. Denn die USA sind und bleiben unser wichtigster Verbündeter, politisch, militärisch, wirtschaftlich und wissenschaftlich.
Link will nicht, dass sich Fehler wie bei Trumps erster Wahl 2016 wiederholen. Die damalige Bundesregierung wurde überrascht von Trumps Sieg. Intern hatte man sich damals offenbar zu wenig vorbereitet.
Fehler vielleicht insofern, als man zu sehr nur auf die Person des Präsidenten geschaut hat und vielleicht zu wenig auf die Motivation, auf die Leute dahinter. Deshalb haben wir versucht, daraus zu lernen.
Neben FDP-Mann Link haben etwa auch die SPD und die Union Abgeordnete nach Milwaukee geschickt. Die Stimmung unter den Republikanern beobachten, politische Inhalte erspüren und immer wieder Kontaktpflege.
Es ist wichtig, dass vor allem über die Parteien, über das Parlament die entsprechenden Kontakte geknüpft werden. Und das ist auch der Grund, warum ich mit einigen Kollegen auch von der Union hier bin bei den Convention.
Wir haben unsere Lektion aus der ersten Trump-Zeit gelernt. Wir vernetzen uns besser auch in die Republikanische Partei. Deswegen sind wir hier. Wir vernetzen uns besser in Washington D.C., aber auch im ganzen Land mit den Gouverneuren in den einzelnen Bundesstaaten.
Auch die Außenministerin Annalena Baerbock besuchte im September vergangenen Jahres Texas, traf sich dort auch mit dem republikanischen Gouverneur, einem Hardliner. Das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium überlegen, welche Folgen eine erneute Trump-Präsidentschaft haben könnte. Bundeskanzler Scholz hatte Trump erstmals 2017 beim G20-Gipfel als erster Bürgermeister Hamburgs begrüßt. Wie man sich jetzt genau auf Trump vorbereitet, erklärt Scholz im ARD-Interview der Woche nur wenig konkret.
Natürlich gehört es zur professionellen Regierungsführung dazu, dass wir das auch immer vorher mit überlegen, was passieren kann in unseren Nachbarländern. Und das gilt natürlich in gleicher Weise für unseren wichtigsten Bündnispartner, die Vereinigten Staaten von Amerika.
Experten sagen, Deutschland müsse schon jetzt seine Politik an eine mögliche zweite Präsidentschaft von Trump anpassen.
Man muss sich einfach viel mehr europäisch organisieren. Man muss einfach viel mehr ein eigenes Standbein entwickeln, was die europäische, also insbesondere die Ukraine-Politik anbelangt. Dass man einfach sich darauf einstellt, dass man größtenteils selber dafür verantwortlich sein wird.
Für die deutschen Abgeordneten, die nach Milwaukee gereist sind, bleibt die Hoffnung, dass die jetzt geknüpften Kontakte später helfen. Denn für Deutschland würde es unter Trump wieder herausfordernd und eine echte Kraftanstrengung, sagen sie.
Wie sich auf eine mögliche zweite Amtszeit Donald Trumps vorbereiten. Das war heute auch Thema beim Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft, kurz EPG im englischen Oxford. Die Gruppe besteht aus den 27 EU und 20 weiteren europäischen Staaten und wurde auf Initiative von Frankreichs Präsident Macron gebildet. Gastgeber war diesmal der neue britische Premier Keir Starmer. Und unser Brüssel-Korrespondent Tobias Reckmann hat den Gipfel begleitet. Tobias, eine mögliche erneute Präsidentschaft Donald Trumps, wie wird das bei den Staats- und Regierungschefs in Oxford denn besprochen?
Ja, mein Eindruck ist, dass man das sehr rational und auch sehr nüchtern bespricht. Der finnische Präsident hat heute zu uns gesagt, wenn Donald Trump möchte, dass die USA eine Weltmacht bleiben, dann brauche er Verbündete. Und wenn man Verbündete sucht, dann käme man an den Staaten in Europa im Grunde überhaupt nicht vorbei. Aber die große Frage ist eben, welche Kosten, welche Mehrkosten und Lasten dann auf die Verbündeten in Europa zukämen, wenn sich die USA dann zum Beispiel unter Trump weniger in der Ukraine engagieren würden. Denn das hat Trump ja schon mehrfach angedeutet. Und deswegen habe ich den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz heute gefragt, wie man damit umgehen möchte. Und Scholz hat da auch ein bisschen unklar geantwortet, aber hat dann verwiesen darauf, was man ja schon getan habe, um unabhängiger zu werden von den Vereinigten Staaten. Unter anderem will man ja jetzt die Zinsgewinne von eingefrorenen russischen Vermögenswerten für die Ukraine benutzen. Beim Thema Geld bringt das auch sicherlich was. Aber wenn wir mal auf das Thema Waffen schauen, da ist dann schnell klar, die USA haben so viele Waffen geliefert wie alle anderen Länder der Welt zusammen. Also kurzum, beim Thema Waffen, spätestens wird man auf die USA lange nicht verzichten können.
Was genau erwartet die Runde in Oxford da dann also von einer zweiten Amtszeit Trumps?
Ja, bezogen auf die NATO ist es sehr wahrscheinlich, dass Donald Trump die Sicherheitsgarantien der USA im Rahmen der NATO daran knüpfen wird, dass die NATO-Mitgliedstaaten das 2%-Ziel erfüllen, also Schutz nur für die Staaten, die auch genug bezahlen. Und das tun bislang bei weitem nicht alle Staaten. Naja, und bezogen auf die Ukraine hat Trump sich ja schon mehrfach damit gerühmt, dass er in der Lage sei, diesen Krieg in der Ukraine ganz schnell zu beenden. Er hat bislang nie wirklich gesagt, wie er das tun will. Aber so langsam sickert aus seinem Umfeld durch, dass Trump sehr wahrscheinlich die Ukraine ja zwingen würde, bestimmte Gebiete an Russland abzutreten. Also sprich, wir würden da von einer Friedensordnung sprechen, die nicht nur zulasten der Ukraine geht, sondern letztendlich auch Wladimir Putin für seine Aggression belohnen würde.
Tobias, vielen Dank für die Informationen nach Oxford. Von der Europäischen Politischen Gemeinschaft nach Straßburg ins EU-Parlament. Denn dort fiel heute eine wichtige Personalentscheidung. Sie bleibt auch in den kommenden 5 Jahren die Hüterin der Verträge. 401 der 720 Abgeordneten haben für Ursula von der Leyen gestimmt, die damit in eine weitere Amtszeit als Präsidentin der Europäischen Kommission startet. Wie sie diese 5 Jahre gestalten will und welche Herausforderungen auf sie dazukommen könnten, Christian Feld.
Auch Glückwünsche entgegenzunehmen kann zur harten Arbeit werden. Es ist der Tag, an dem für Ursula von der Leyen und ihre Christdemokraten der Plan aufgeht. Sie hat genug Abgeordnete hier im Parlament überzeugt, sogar mehr als 2019. Ein paar Stunden vorher. Alles ist bereitet im Straßburger Parlament für eine sehr wichtige Rede, die zeigen soll, für welches Europa Ursula von der Leyen sich einsetzen will. Für den Rechtsstaat gegen eine polarisierte Gesellschaft. Ich werde nie akzeptieren, dass Demagogen und Extremisten unsere europäische Lebensweise zerstören. Und ich stehe hier heute bereit, den Kampf zu führen mit allen demokratischen Kräften in diesem Haus. Von der Leyen weiß, ihre möglichen Unterstützer, zum Beispiel die Grünen, müssen das Gefühl haben, diese Ideen tragen auch unsere Handschrift. Einen Deal für saubere Industrie will sie auf den Weg bringen. Schnell. Klimaschutz. Ein konkretes Ziel zur CO2-Reduktion bis 2040 soll festgeschrieben werden. Streitfall Verbrennermotor. Eigentlich sollen in der EU ab 2035 nur noch Neuwagen zugelassen werden, die kein CO2 ausstoßen. Von der Leyen kündigt jedoch an, sich für Ausnahmen für E-Fuels, synthetische Kraftstoffe, einzusetzen. Wichtig ist, wir halten an den Zielen fest und wir sind technologieneutral.
Wir haben verhandelt. Wir haben natürlich nicht alles bekommen, was wir haben wollten. Aber der zentrale Punkt ist, der grüne Deal wird weitergehen in den nächsten Jahren.
Thema fehlender Wohnraum. Darum soll sich nach von der Leyen's Plänen demnächst ein eigener Kommissar kümmern. Bis jetzt nur eine Idee, aber die kommt an.
Wohnungsbau, bezahlbarer Wohnraum ist ein ganz hohe Priorität für uns als Sozialdemokratie. Das geht durch alle Altersstufen, durch Stadt, Land.
Auch bei den Liberalen ist die Mehrheit soweit zufrieden, bis auf die deutsche FDP, die geschlossen mit Nein stimmt. Ein Argument, von der Leyen schließe gemeinsame europäische Schulden nicht aus. Und dann sind da noch die, ganz rechts außen, die Kommissionspräsidentin aufs Schärfste angehen und beleidigen. Mit ihnen hatte von der Leyen nicht verhandelt. Bitte ersparen Sie uns, dass Sie die Präsidentin aller Europäer sein wollen. Schließlich haben Sie mit einigen Gruppen nicht gesprochen, die Millionen Wähler repräsentieren. Die Wahl geglückt. Jetzt wartet die nächste Aufgabe, ein Kommissionsteam zusammenzustellen, mit dem sie ihre Pläne umsetzt.
Und zur Wahl von Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin hat unsere Brüssel-Korrespondentin vom Westdeutschen Rundfunk, Katrin Schmidt, folgende Meinung.
Ursula von der Leyen hat ein Riesenverdienst. Keine Weltmacht, kein Alleinherrscher. Stellt mir die Frage, wen muss ich eigentlich anrufen, wenn ich Europa sprechen will? Sie hat die Europawahl quasi gewonnen und jetzt war sie die einzige und die einzig logische Kandidatin für die Spitze der EU. Und dennoch war es nicht klar, dass sie einigermaßen unbeschadet durch diese Wahl im Parlament kommt. Was ist da los in Europa? Im Wahlkampf hatte von der Leyen und ihre Europäische Volkspartei einen Eiertanz aufgeführt zur Frage, wie halten wir es mit den immer stärkeren Rechten in Europa? Keine klare Antwort bis zuletzt. Wie es scheint, haben auch viele rechte Kräfte nun ihrerseits die viel zitierte Brandmauer gezogen. Denn das Ergebnis dieser wohlgemerkt geheimen Wahl lässt erahnen, dass die größten Teile aller drei rechten Fraktionen nicht mit von der Leyen arbeiten wollen. Viele von ihnen wollen ein ganz anderes Europa, ein schwächeres. Sie wollen die Idee Europa aushöhlen bis zerstören. Und sie repräsentieren mittlerweile ein Fünftel bis ein Viertel aller europäischen Wählerinnen und Wähler. Ohne sie wird es nicht gehen. Von der Leyen's Partei muss sich auf die EU-Skeptiker zubewegen und sie tut es schon. Wohlstandsfreundlicher Klimaschutz statt Green Deal. Verteidigung, harte Hand gegen illegale Migration. All das gehört zum Sound der nächsten 5 Jahre in Europa. Aber das zweite Mandat für Ursula von der Leyen heute ist allen voran eine sehr gute Nachricht. Das Gegenteil nämlich hätte bedeutet ein Machtvakuum, ein Führungschaos in der EU. Das dient vielen, allen voran Putin. Und mit den USA im heißen Wahlkampf und am Tiefpunkt der politischen Kultur hätte kein Anschluss unter dieser Nummer in Brüssel dem demokratischen Westen womöglich den Stecker gezogen.
Die Meinung von Katrin Schmidt. Knapp 2 Wochen ist die vorgezogene Parlamentswahl bei unseren französischen Nachbarn her, bei der das linke Bündnis etwas überraschend die meisten Stimmen holte. Doch Stimmen zu holen ist das eine, Ämter zu besetzen das andere. Heute versammelte sich die neue Abgeordnetenriege erstmals im Parlament, der Assemblée Nationale, unter anderem um einen neuen Parlamentspräsidenten zu bestimmen. Aber es blieb die bisherige, eine enge Vertraute von Staatspräsident Macron. Eine Niederlage für die Linken und auch bei der Frage, wer Premierminister werden soll, können sie sich nicht einigen. Sehr zum Frust der Anhänger, wie Friederike Hofmann berichtet.
Ein Sommertag im 20. Arrondissement von Paris. Hier im Osten der Stadt hat die große Mehrheit links gewählt. Und heute schaut man ganz genau hin, was im Parlament passiert. Schauspieler Pierre Manganelli hat jahrelang Sozialisten gewählt. Seine Euphorie, dass die Linke vor 11 Tagen in Frankreich stärkste Kraft bei den Parlamentswahlen wurde, ist schon wieder vorbei. Denn nach wie vor gibt es keinen gemeinsamen Vorschlag für den nächsten Premierminister. Man kann nur enttäuscht sein, dass Menschen sich so streiten wie kleine Jungs. Ich will das, nein, das ist meins, nein, das will ich nicht. Das ist doch unwürdig. Dabei hatte es so schön angefangen. Die zuvor zerstrittenen Parteien, Sozialisten, Grüne, extreme Linke und Kommunisten, hatten sich zum Wahlbündnis Nouveau Front Populaire zusammengetan und überraschend die Parlamentswahl gewonnen. Doch seit der Wahl gelingt es ihnen nicht, einen gemeinsamen Premierministerkandidaten zu benennen. Hinter den Kulissen brodelt es gewaltig. Gestern platzte der Grünen-Chefin im Fernsehen der Kragen. Ich bin wütend, ich bin entmutigt und habe echt genug. Und es tut mir gegenüber den Französinnen und Franzosen leid, gerade gegenüber unseren Wählern. Innerhalb des Bündnisses herrscht ein erbitterter Kampf um Posten und Macht. Vor allem zwischen der extremen Linken und den Sozialisten. Nur mit Ach und Krach konnten sie sich auf einen gemeinsamen Kandidaten zur Wahl des Parlamentspräsidenten heute einigen, den Kommunisten André Chassaigne. In der linken Hochburg im Osten von Paris haben die wenigsten für diese Grabenkämpfe Verständnis. Gemüsehändler Michael Usler sieht die Politiker des Wahlbündnisses in der Pflicht, sich zusammenzureißen. Macron und Marine Le Pen reiben sich doch die Hände über die Situation. Die hoffen, dass das noch andauert, damit sie mehr Macht im Parlament bekommen. Dem französischen Präsidenten spielen die Kämpfe der Linken in die Karten. Er versucht, Abgeordnete von der gemäßigten Linken in der Nationalversammlung abzuwerben, um mit den Konservativen eine Mehrheit zu bilden. Und das hieße auch, die neue Regierung zu stellen. Heute bei der Wahl des Parlamentspräsidenten ist Macrons Plan bereits aufgegangen. Die Kandidatin seines Lagers, die bisherige Parlamentspräsidentin Yael Braun-Pivet, hat sich gegen den Rivalen der Linken durchgesetzt. Im Osten von Paris fühlt sich Gemüsehändler Michael Usler mit solchen Manövern um den Wahlsieg der Linken betrogen. Macron will den Status quo beibehalten, mit all seinem Einfluss und seiner Macht. Er glaubt, dass die Linken sich doch noch zusammenraufen werden. Sie bräuchten nur noch ein bisschen Zeit.
Und jetzt ist es Zeit für weitere Nachrichten des Tages mit dir, Konstantin.
Über die Corona-Soforthilfen für Selbstständige und Kleinunternehmer gibt es weiterhin Streit. Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung soll bundesweit jeder Fünfte das Geld ganz oder teilweise zurückzahlen. Zu Beginn der Pandemie war das Geld unbürokratisch ausgezahlt worden, aber mit dem Hinweis, dass der genaue Bedarf erst später geprüft wird. Die Bedingungen dafür wurden dann mehrfach geändert. Die Prüfungen laufen noch bis Ende nächsten Jahres. 8 schwerkranke Kinder aus der Ukraine sind nach Deutschland gebracht worden und werden nun hier behandelt. Sie waren in dem Kinderkrankenhaus in Kiew, das in der vorigen Woche von einer russischen Rakete getroffen wurde. Die meisten der Kinder sind an Krebs erkrankt und brauchen eine spezielle Therapie. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins im Juli nicht weiter gesenkt. Damit bleibt die EZB mit ihrer Entscheidung vorsichtig und treibt die im Juni begonnene Zinswende nicht voran. Ein Grund dafür ist die nur langsam sinkende Inflationsrate. Mehr zum EZB-Entscheid von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Der Kampf gegen die Inflation ist noch nicht gewonnen. Die EZB verweist auf neue mögliche Preistreiber, zum Beispiel die von der EU geplanten Zölle auf Autos aus China oder allgemeine US-Zölle, wie sie Donald Trump vorschweben, falls er wieder Präsident wird. Die Sorgen der EZB bleiben. Der Preisauftrieb lässt zwar nach, doch für Verbraucher ist der Wocheneinkauf weiterhin teuer. Die Preise für Nahrungsmittel sind seit 2020 Jahr um Jahr gestiegen, sodass man für einen Einkauf, der damals 100 Euro kostete, nun 132 Euro bezahlen muss. Eine Nahrungsmittelinflation von 32% in gut 4 Jahren, die vor allem Menschen, die wenig Geld haben, belastet. Aktuell geht die EZB davon aus, dass die Inflation noch weit bis ins Jahr 2025 über der Zielmarke von 2% liegen wird.
Ein Dinosaurier-Skelett ist bei einer Auktion in New York für die Rekordsumme von knapp 41 Millionen Euro versteigert worden. Der Stegosaurus mit dem Namen Apex ist etwa 8 Meter lang, 3,50 Meter hoch und schätzungsweise 150 Millionen Jahre alt. Das Tier hat offenbar lange gelebt. Die Knochen zeigen Spuren von Arthritis. Der Käufer ist nach Angaben des Auktionshauses ein Museum.
Kirche ist ein Ort der Gemeinschaft. Aber was, wenn die Zahl derer zu sehr schrumpft, die Teil dieser Gemeinschaft sein wollen? In manchen Fällen werden Kirchengebäude dann notgedrungen entweiht und dann immerhin auf andere, ganz unterschiedliche Weise genutzt. So wie hier im niederländischen Maastricht als Bibliothek oder als Second-Hand-Verkaufsraum, so wie hier in Oberhausen. Oder vom Gotteshaus zum Musiktempel, als aus dieser Kirche in Amsterdam eine Diskothek wurde. Im Saarland soll eine ehemalige Pfarrkirche mitsamt weiteren kirchlichen Gebäuden nun verkauft werden. Doch vielen Einwohnern des betroffenen Ortes gefällt diese Idee nicht. Also, wie Barbara Lindahl mittendrin in Gersweiler beobachtet hat, kämpfen sie nun darum, die Kirche im Dorf zu lassen.
Diese Glocken werden nie läuten. Architekturstudenten haben nachgebaut, was die Kirche am liebsten schnell zu Geld machen würde. 3 Immobilien mitten in Gersweiler. Kirche, Pfarrhaus und Gemeindezentrum. Die Studenten überlegen nun, wie das ganze Gebiet neu genutzt werden könnte.
Eine Dorfmitte ist wichtig, weil die Menschen dort eben auch einen Punkt brauchen, wo sie sich halt treffen können und sich austauschen können mit anderen Dorfbewohnern oder Freunden.
Die Idee für das Projekt hatte die Professorin, als sie von der Bürgerinitiative erfahren hatte, die den Verkauf verhindern will.
Es gibt nicht mehr die Kirchen als Zusammenhalt. Es braucht einfach so Orte, die bestehen bleiben für Gemeinschaften. Und häufig gibt es hier noch funktionierende Dorfgemeinschaften, Ortsgemeinschaften, die dann aber tatsächlich auch mit Räumen gestützt werden müssen.
Die Entwürfe der angehenden Architekten ziehen heute um. Die Modelle werden den Bürgern in Gersweiler vorgestellt. Die Pfarrkirche St. Michael steht unter Denkmalschutz. Daher will die katholische Kirchengemeinde die Gebäude nur im Paket verkaufen. Wenn die Auflagen für Brand- und Denkmalschutz eingehalten werden, könnte die Kirche innen umgebaut werden. Beispiele für eine kreative Nutzung gibt es genug. Die Mitglieder der Interessengemeinschaft St. Michael Gersweiler warten schon ungeduldig auf die Vorschläge der Studenten. Für den Infoabend rechnen sie mit großem Andrang, denn viele Bürger wollen für den Erhalt ihrer Dorfmitte kämpfen.
Die Kirchengemeinde hat natürlich nachvollziehbarerweise ein Interesse daran, das Gelände hier auch für einen guten Preis zu veräußern. Wir als Interessenkreis vertreten aber die Auffassung, dass es durchaus auch andere Aspekte geben muss, die da eine Rolle spielen, wenn man das Gelände veräußert. Also nicht nur reine wirtschaftliche Interessen.
Treffen mit dem Denkmalschützer vom Bistum Trier. Alle Immobilien sind im Besitz der Kirchengemeinde. Nur sie kann über die Folgenutzung entscheiden. Der Pastor der Gemeinde Gersweiler selbst möchte sich zu den Plänen vor der Kamera nicht äußern. Das Bistum weicht aus.
Das ist eine Frage, die müssen Sie der Kirchengemeinde stellen. Also das ist natürlich auch mit viel Aufwand verbunden, das muss man so sagen. Das ist aber in der Tat. Also die Kirchengemeinde ist eine Kirchengemeinde. Die Kirchengemeinde ist kein Urbanist, kein Stadtentwickler, kein Architekt. Ja.
Die Studenten haben erste konkrete Vorschläge im Gepäck. Eine Kita samt Büroplätzen für Eltern etwa, generationsübergreifende Wohnformen, eine Markthalle, ein Mehrgenerationentreffpunkt oder ein Coworking-Space. Für die Gersweilerer klingt das interessant. Auf alle Fälle besser, als die Dorfmitte an den Meistbietenden zu verkaufen.
Grundsätzlich ist es natürlich in jeder Gemeinde so, dass sozusagen sich gegenseitig nicht besonders geneigte Gruppen gibt, dass es rivalisierende Gruppen gibt, dass es welche gibt, die nicht miteinander reden. Ich sehe meinen Part da drin, das zu moderieren.
Bei ihrem Modellbau haben die Studenten ihrer Fantasie freien Lauf gelassen. Einige Einwohner können sich auch einen Konzertraum, eine Tanzschule oder eine Gaststätte vorstellen. Noch liegen allerdings die Interessen von Bürgern und Kirche weit auseinander.
Es wäre schön, wenn man mit der Pfarrgemeinde mehr ins Gespräch käme und dort einfach auch einen Ansprechpartner finden würde, der sich der Sache vielleicht ein bisschen mehr annimmt, um gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Ja.
Ideen gibt es also. Die Finanzierung dagegen ist völlig ungeklärt. Die zukünftigen Architekten bleiben optimistisch.
Wenn das Konzept stimmt, dann gibt es immer den passenden Investoren, glaube ich.
Im September soll entschieden werden, welcher Studentenentwurf der beste ist. Ob der jemals umgesetzt wird, ist völlig offen. Die Bürger geben die Hoffnung nicht auf. Ihre Kirche soll wieder auferstehen, in neuer Funktion.
Solche Sticker hat jeder schon mal irgendwo gesehen. Ob auf Kinoplakaten, bei Fernsehfilmen oder auf Hüllen von Videospielen. FSK, das Kürzel steht für Freiwillige Selbstkontrolle. Und die ist ein Gremium, das letztlich für nichts anderes als den Jugendschutz zuständig ist. Ab wann dürfen Kinder und Jugendliche welche Filme mit welchen Inhalten sehen? Das legt die FSK gesetzlich bindend nun seit einem Dreivierteljahrhundert fest. Genau heute, vor 75 Jahren, wurde sie gegründet. Doch seitdem hat sich so einiges getan in der Beurteilung, was noch jugendfrei ist und was nicht. Michael Heusen.
Inzwischen ist hier alles digitalisiert, aber Frank Jansen erinnert sich noch gut an die Zeiten der großen Filmdosen. In vierter Generation betreiben seine Familie und er die Kinos in Kempen am Niederrhein. Früher, ja, da wollten noch der Pfarrer und der Bürgermeister persönlich kommen und entscheiden, was hier gezeigt werden darf und was nicht. Aber da machten die Jansens nicht mit.
Mein Großvater, der hat die gar nicht reingelassen. Ich habe gesagt, ihr könnt schön draußen bleiben, weil die Kinos, die Filme sind FSK abgenommen. Und da halten wir uns dran. Jo, und das war dann in Ordnung. Und ab da ging es dann deutlich aufwärts, weil wir auch die Sachen zeigen konnten, durften, die eben das Interesse unserer Zuschauer weckte.
Einer der größten Skandale der Nachkriegsfilmgeschichte, die Sünderin. Es geht um sexuelle Freizügigkeit, Prostitution, Selbstmord. Und ganz kurz ist der Busen von Hildegard Knef ja mehr zu erahnen als zu sehen. Unerhört. Der Kölner Erzbischof wettert in einem Hirtenbrief, katholische Jugendliche werfen Stinkbomben in Kinosäle. Doch der Film darf weitergezeigt werden. FSK-Freigabe nicht unter 16 Jahren. Unter den mehr als 7 Millionen Zuschauern auch Karl-Heinz Teut, heute Pfarrer in Kempen, damals mit seinen Kommilitonen im Kino.
Wir sind einfach hingegangen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Szene war. Aber die Nacktheit des Menschen war ein pikantes Thema. Oder auch kein Thema, weil man darüber gar nicht sprach. Und da sah man das dann mal, was man eigentlich gerne sehen wollte. Aber ich nehme an, längst als Jugendlicher in Bravo und sonst wo gesehen hatte. Da brauchte man eigentlich nicht in den Film zu gehen.
Was darf die Filmkunst also? Anfang der 80er Jahre wieder hitzige Diskussionen wegen des Horrorfilms Das Ding aus einer anderen Welt. Im Kino zunächst frei ab 16, auf Video erst ab 18 und als jugendgefährdend eingestuft wegen solcher Szenen. Heute dürfen ihn auch 16-Jährige anschauen. Im Alltag stellen sich in Frank Jansens Kino nun andere, auch schwierige Fragen. Warum hat ein Zeichentrickfilm FSK 0, der andere aber erst die Freigabe ab 6? Den dürfen jüngere Kinder selbst in Begleitung der Eltern nicht im Kino sehen.
Jeder, der unter 6 ist, darf da nicht rein. Also, was machen sie? So oder nicht? Ich sag mal, es sind zwei Kinderfilme, das ist richtig. Und nach dem Gefühl würde ich die beide ab 0 einschätzen.
Und nach dem Kinobesuch zu Hause? Da können, da müssen die Eltern wieder selbst entscheiden, was ihre Kinder sehen dürfen und was nicht. Die FSK ist da bestenfalls eine Entscheidungshilfe.
Und ganz ohne Einschränkungen empfehlenswert die Wetteraussichten mit Claudia.
Ja, Ingo, die sind auch vollkommen jugendfrei. Die nächsten Tage wird es sehr sonnig und sehr heiß, nachdem es heute ja noch so ein paar Schleierwolken gab. Morgen wenige Schleierwolken, wenige Quellwolken. Nach Westen, also nordwestliches Nordrhein-Westfalen, südliches Niedersachsen, kommen wir auf 8 bis 11 Stunden Sonne. Für die meisten aber werden es 11 bis 14 Stunden Sonne sein. Und diese Schleierwolken, die merkt man kaum. Und dann wird sogar noch ein bisschen sonniger, der Samstag oder Sonnabend. Für die meisten auch der heißeste Tag in diesem Jahr bisher, 11 bis 14 Stunden Sonnenschein und dazu örtlich bis zu 34, 35 Grad. Danach aber Wetterwechsel, denn man sieht, was Niederschlag angeht für die nächsten Tage, es passiert nichts. Am Sonntag schiebt sich dann aber ein Tiefdruckgebiet herein und das bringt auch direkt richtig ordentlich Regen von Westen. Also zum Teil kräftige Schauer und Gewitter und dahinter wird es dann deutlich kühler. Jetzt in der Nacht sind kaum Wolken vorhanden, so ein paar Schleierwolken sind noch unterwegs, also hohe, dünne Wolken. Und im Laufe des morgigen Tages passiert im Grunde genommen auch nicht viel. Man sieht, man kann erahnen, dass sich hier etwas bewegt, aber bis auf wenige Wolken haben wir morgen einen komplett sonnigen Tag. Das dann bei Temperaturen, die in der Nacht zurückgehen auf Werte von meist 19 bis 9 Grad. 9 Grad in der Mitte Schleswig-Holsteins, morgen Nachmittag Höchsttemperaturen schon vor allen Dingen den Rhein entlang von bis zu 33 Grad. Verbreitet wird es heiß, in Richtung Küste ist es nicht ganz so warm. Und die nächsten Tage bringen dann schon erste Hitzegewitter, einzelne wenige kann es morgen dann auch vom Schwarzwald bis zum Bodensee geben. Auch am Samstag, vor allem nach Westen hin, hier und da mal kurze Hitzegewitter, zuvor Temperaturen von bis zu 35 Grad. Sonntag, wenn das Tief kommt, sind örtlich auch unwetterartige Schauer und Gewitter möglich. Da ist aber noch nicht so ganz klar, wann kommt es und wen wird es dann betreffen. Da gucken wir die nächsten Tage drauf.
Auf jeden Fall. Vielen Dank, Claudia, für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Comedy und Satire. Zunächst mit Oliver Kalkofe und Faking Bad, besser als die Wahrheit.
Genau, und im Anschluss geht es dann weiter mit Ina Müller und ihren Gästen.
Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und
gute Nacht.
Bleiben Sie zuversichtlich.